SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche mit Nicole Köster.
Eva Gruberowa ist Journalistin und leitet Workshops zur NS-Geschichte für Jugendliche. Für ihr Buch Diagnose Judenhass ist sie quer durch Deutschland gereist und hat mit vielen Betroffenen gesprochen. Ihr Fazit, dass Antisemitismus tief in der Kultur verwoben ist. Ob bei den Philosophen Hegel, Fichte oder Voltaire, bei Richard Wagner oder bei Luther, wo die Juden als Gottesmörder und Grundübel der Welt dargestellt wurden. Nur machen wir uns das zu selten bewusst. Eva Gruberowa recherchiert seit vielen Jahren zum Thema. Am Montag war sie zu Gast in SWR1 Leute und sagte da, welches Schimpfwort an Schulen am meisten zu hören ist.
Es gab schon auch immer die Beschimpfungen, du Jude oder sogenannte Shoah-Witze. Es hat sich aber verstärkt. Also mittlerweile ist das Wort du Jude das meistverbreitete. Es wird das Schimpfwort, wir werden das meistverbreitete Schimpfwort in den deutschen Schulen. Und das heißt nicht, dass wenn ein 15-Jährige du Jude sagt, dass er antisemitisch denkt oder fühlt. Aber dem muss man widersprechen, weil es verstärkt diese negative Meinung über Jüdinnen und Juden in diesem Land.
Wird das von den Lehrerinnen und Lehrern so auch angegangen, zu sagen, ihr könnt da widersprechen, ihr solltet widersprechen?
Es gibt solche und solche Lehrkräfte. Also ich habe sehr engagierte Lehrkräfte kennengelernt, die so konsequent gegen solche Sachen vorgehen. Aber viele Lehrkräfte sind ratlos und die erkennen das selbst nicht, dass es nicht harmlos ist und bagatellisieren das, schauen weg. Da ist dringend nötig eine Weiterbildung, eine Fortbildung. Das gehört eigentlich schon auch die Lehrer in die LehrerInnen-Ausbildung dann rein. Das so etwas. Und das betrifft übrigens nicht nur Jüdinnen und Juden, weil jetzt reden wir über den Antisemitismus. Wer aber den Antisemitismus bekämpft, darf auch bei rassistischen Äußerungen oder antiziganistischen, sexistischen Äußerungen nicht schweigen. Wir brauchen eine demokratische Schule, in dem so etwas einfach No-Go ist.
Ja, Sie haben auch zum Thema islamischen Antisemitismus recherchiert und da ist dann ganz häufig zu lesen, dass es eine Scheu gibt, den überhaupt zu benennen. Stellen Sie das fest?
Also ich würde jetzt nicht vom islamischen Antisemitismus sprechen, sondern über einen Antisemitismus in Teilen der arabisch-türkischen Communities. Es ist tatsächlich eine Scheu, es zu benennen, die ich auch gut nachvollziehen kann. Denn wenn man darüber spricht, ist Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten. Wir erinnern uns alle an diesen Schlagwort importierter Antisemitismus. Das ist natürlich ein Quatsch. Also wir brauchen hier nicht Antisemitismus zu importieren. Nichtsdestotrotz müssen uns dann vor Augen auch führen, dass ein Teil zum Beispiel der Geflüchteten, die zu uns kamen, antisemitisch sozialisiert worden sind. Vor allem Geflüchtete, die aus dem Nahen Osten stammen, wo es antisemitische Fernsehsendungen gibt, wo Israel als Erzfeind dann gilt. Es geht auch um die bestimmten Auslegungen des Korans, die sehr gefährlich sind. Also wir müssen das angehen und es sich sehr großen Nachholbedarf, was jetzt Integration betrifft.
Eva Gruberowa reiste quer durch Deutschland, um mit Betroffenen über Antisemitismus zu sprechen. Ihr Fazit, er entspringt der Mitte der Gesellschaft. Wie wir als Gesellschaft damit umgehen und warum eine Gesellschaft sich nicht per se schuldig fühlen muss, darüber hat Eva Gruberowa am Montag in SWR1 Leute berichtet. Über den Ursprung des Antisemitismus sagt sie.
Wenn man sich jetzt die Geschichte anschaut, die geistigen Brandstifter kamen immer aus der Mitte der Gesellschaft. Oft, ob war das jetzt die Bildungselite, sei es, so war es im kirchlichen Antijudaismus, so war es in der Aufklärung, so war in der deutschen Nationalbewegung, im deutschen Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in der Nazizeit, also viele Nazigrößen waren Akademiker. Und wenn man sich das heute anschaut, also woher kommen die ganzen Gaulands und Höckes und Gedeons und Homans? Aus der Mitte der Gesellschaft, aus Bildungsbürgern.
Sie sagen also, dort entsteht der heutige Antisemitismus. Gleichzeitig sagen Sie, wir müssen uns dafür nicht schuldig fühlen, denn häufig ist die Rede von der Erbsünde. Wie geht das zusammen?
Es werden häufig so Begriffe Schuld und Verantwortung durcheinander gebracht. Also wir können, natürlich ist jemand, der 50 ist oder 15 ist, der hat keine Schuld an den Verbrechen seiner Urgroßeltern oder seinen Eltern oder. Aber man hat hier, das beobachte ich jetzt sogar auch bei Jugendlichen in den Workshops, man hat irgendwie oft so das Gefühl, jemand wirft mir das vor. Das ist jetzt nicht die Frage, weil die Schuld kann nur individuell sein. wir sprechen von der Verantwortung. Und diese Verantwortung haben wir, sich jetzt mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, auch wenn das jetzt keine schöne Geschichte ist.
Wie kann denn diese Auseinandersetzung mit der Geschichte aussehen, wenn die Jugendlichen zu Ihnen kommen? Was wissen die denn von der Geschichte?
Ich arbeite seit 15 Jahren jetzt mittlerweile in der KZ-Gedenkstätte Dachau und leite auch die Workshops jetzt im Max-Mannheimer Studienzentrum. Ich habe eine Verschiebung festgestellt. Als ich jetzt vor 15 Jahren angefangen habe, war die Geschichte noch sehr präsent. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Jugendlichen damals noch viel mehr über die Geschichte wussten und auch mal Interesse zeigten. Da war auch noch die Zeit, wo wir wie viele Zeitzeugen hatten. Mein Eindruck ist, dass die Geschichte verblasst. Und da natürlich gibt es jetzt auch viele aktuelle Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ich habe schon Klimawandel erwähnt, aber auch Rechtsextremismus. Wir haben Sexismus, wir haben Antiziganismus. Gleichzeitig, das geht Hand in Hand, aber mit dem Geschichtsrevisionismus.
Betrifft es auch ein Bildungsniveau, was vielleicht weiter herabgestuft wird?
Ja, also ich kritisiere sehr, dass zum Beispiel dem Fach Geschichte gar nicht die nötige Aufmerksamkeit gebracht wird. Also Naturwissenschaften sind natürlich total wichtig, IT-Bereich, Digitalisierung sind sehr wichtig. Aber ohne die Geschichte zu kennen, dann lauft man den Rechtspopulisten, Rechtsextremismus hinterher, die viel mehr Zeit haben, die sich auch häufig sehr gut mit der Geschichte dann auskennen. Höcke war Geschichtslehrer zum Beispiel, Nikolai Nehrling war Lehrer. Das gepaart mit einem gewissen Charisma, das kann sehr gefährlich werden.
B. Ignacio, Sängerin, Dozentin ist sie und sie verbindet die deutsche und brasilianische Kultur. Ihre Mutter stammt von der Ostalb, ihr Vater aus Sao Paulo und dort arbeiten ihre Eltern in Entwicklungshilfeprojekten. B. Ignacio selbst überwand eine Muskelschwächekrankheit, die sie als Jugendliche zeitweise in den Rollstuhl zwang. Sie studierte Musik, arbeitete als Model und unterrichtet als Dozentin Gesang. Am Dienstag war sie zu Gast in SWR1 Leute und da erzählte sie, wenn sie an der Musik und am Text arbeitet, was denn zuerst da ist, Text oder Musik?
Inzwischen arbeite ich an das 6. Album und ich hatte schon alle Prozesse mit Songs. Von zuerst ein Rhythmus, zuerst ein Text, zuerst eine Melodie, zuerst eine Harmonie oder absolutes Verzweifeln und nichts vorhanden. Alles schon erlebt.
Okay, also du lässt dich dann irgendwie wieder neu inspirieren oder was machst du in Situationen, wenn einfach nichts funktioniert?
Ja, also früher war ich dann total verzweifelt, vor allem wenn man so eine Deadline hat, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass die Deadline der beste Mittel ist, um dann tatsächlich kreativ zu werden.
Du brauchst den Druck.
Genau. aber sonst wirklich, ich glaube, die Natur ist immer das Beste. Also, dass man dann einfach rausgeht und sich mit der, eben entweder schwimmen geht, spazieren geht, irgendwie einfach alles andere ausblenden. Oder tatsächlich auch mal richtig abfeiern. Das ist auch gut.
Klingt gut. Es klingt ja auch wirklich nach einer reinen Sommerparty, wenn man deine Musik erstmal hört. Strand, Sommer, Sonne. Trotzdem gehst du auch politische Themen an, zum Beispiel in Amazonia. Wie ist das entstanden?
Es ist tatsächlich so, Amazonia, das ist ein Thema, das ist ganz spannend, weil in Brasilien sind wir ja eigentlich alle indigener Abstammung, oder? Das sind unsere Ureinwohner und die meisten vergessen das oder sind sich das gar nicht bewusst. Ich hatte schon immer eine sehr starke Verbindung zu meinen indigenen Wurzeln, also von Oma, Uroma-Seite und hatte immer den Traum, mal in den Amazonas zu reisen. Der Amazonas und dass dieser ganze riesige Teil Brasiliens die Lunge unserer Welt ist und der Erde, das finde ich natürlich faszinierend, auch als Sängerin und als, ja, dass wir die Natur brauchen, um zu atmen. Und vor vielen Jahren schon hatte ich diesen Wunsch, in den Amazonas zu reisen und irgendwann kam die Inspiration zu einem Song. Tatsächlich zusammen mit Nils Wülker, dem Trompeter, hatten wir dann angefangen, so an diesem Song zu arbeiten mit indigenen Elementen und plötzlich kam dieser Satz Amazonia é aqui, Amazonia em todo lugar. Das bedeutet, Amazonas ist hier, Amazonas ist überall. Ja.
Und dieser Song ist dann auch politisch geworden, natürlich durch die Entwicklungen unter einem Präsidenten Bolsonaro.
Genau, es ist einfach nicht zu man kann das einfach nicht zuschauen, wie diese Regierung wirklich alles kaputt macht. In so ein Land, was eigentlich so ein reiches Land mit so einer tollen Natur, mit so unglaublichen Menschen und natürlich wahnsinnig manipulierbar alles. Also das zu erleben, wie sozusagen mein Heimatland ja wirklich so runtergerockt wurde und weiterhin runtergerockt wird, das ist ganz schwierig.
Bolsonaro hat neulich in einem Satz seine Zukunftsoptionen zusammengefasst. Da sagte er, ich werde getötet, eingesperrt oder wiedergewählt. Die Umfragewerte sprechen gerade nicht für ihn. Was hörst du aus Brasilien?
Ich denke auch, dass die Umfragen und natürlich, er hat auch die ganze Corona-Krise sehr politisch eingesetzt und ich denke schon, dass sehr viele einfach jetzt merken, dass das einfach nicht funktioniert. Und trotzdem hätte ich eigentlich, umso schneller er weg wäre, umso besser wäre das natürlich. Also für ein Impeachment reicht es eindeutig noch nicht.
Sing Me Free heißt das, was Sängerin B. Ignacio aus der Krise der Pandemie entwickelt hat. Mehr als 80 Konzerte bei ihr wurden abgesagt, also mussten neue Ideen her. Und da hat sie virtuelle Gesangsstunden entwickelt. Und inzwischen kommen ihre Gesangsschülerinnen und Schüler aus der ganzen Welt. Am Dienstag war sie zu Gast in SWR1 Leute und da sagte B. Ignacio über ihr Projekt der virtuellen Gesangsstunden.
Das Wichtigste ist, dass man einfach Lust hat zu singen und dass das überhaupt gar nicht darum geht, um richtig oder falsch, sondern es geht einfach darum, wenn man singt, hast du einfach Freude und es geht dir dann einfach besser. Und meine jüngste Schülerin ist 4 und mein ältester 91.
Jetzt hast du das weltweit gemacht. An welchen Orten hast du überall Schülerinnen und Schüler?
Ich habe in China, in Brasilien, natürlich in Brasilien, in verschiedenen Orten, in Amerika, in Marokko, in Portugal, in Spanien. Ja, das, also China war für mich schon so das Exotischste, der exotischste Austausch. Auch einfach, das war einfach so spannend, dass man sich dann wirklich trifft und dir vorstellst, okay, genau jetzt passiert das alles dort. Und dieses tatsächlich Gefühl beim Lockdown, dass dann doch einfach alle zu Hause sind, aber dann zeigt man sich auch die Umgebung und also es war ganz spannend.
Die Sprache ist dann automatisch immer Englisch? Wie macht ihr das?
Nö, die Sprache ist nicht immer Englisch. Die Sprache ist dann mal Portugiesisch, Spanisch, Englisch, Deutsch. Und tatsächlich ganz viel durch die Musik, da brauchst du ja, also das ist wirklich eine universelle Sprache. Und es ist so, dass ich mit der Stimme wirklich auch so arbeite, dass es geht ja eben um die Stimme wirklich frei zu lassen und dass man sich nicht die ganze Zeit einschränkt, dass man sich nicht die ganze Zeit schämt. Es geht einfach um diese Barriere zu brechen, die man selber hat, ja. Und durch die Übungen, die ich dann einfach mit den Menschen mache, wird das einfach alles so locker und das macht einfach so einen enormen Spaß. Und was ich zunehmend immer merke, ist, dass diese Musik, ob das jetzt online einzeln ist oder in der Gruppe, dass das die Menschen einfach auch zusammenbringt. Ich bin wirklich absolut der Meinung, dass dieses gemeinsame Musizieren eine Art ist, wirklich eine bessere Welt zu schaffen.
Nur gerade das Gemeinsame ging eben nicht während der Pandemie. Für die Chöre gab es erstmal das Große aus. Dann gibt es einzelne Gesangsstunden. Du hast gerade das Thema Scham angesprochen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es ja auch erstmal mit Entblößen zu tun hat. Also da vor einer Gesangslehrerin zu sitzen und zu sagen, ja, jetzt sing mal was. Ich weiß nicht, wie es mir dabei geht.
Genau, und wenn du das denkst, dann bist du bei mir genau richtig.
Wie bearbeitest du mich denn?
Ich bearbeite dich, indem tatsächlich, ich glaube immer, der erste Weg ist Atmen. Also das Atmen ist das Wichtigste beim Singen. Und es ist ganz verrückt, wie durch ganz leichte Atemübung man runterkommt. Und plötzlich auch sich selbst spürt. Und dann, wenn ich sage, jetzt mach einfach ein Ha, dann machst du das einfach. Dann, und nochmal.
Hat ja noch nichts mit Gesang zu tun.
Denkst du jetzt erstmal?
Ja.
Das ist ja auch die erste Phase. Und so taste ich meinem Gegenüber immer wirklich weiter ran. Und dann gibt es wirklich Übungen, wo man so frei improvisiert. Und wo du dann einfach merkst, okay, das ist doch gar nicht so bescheuert. Moment, das probiere ich jetzt auch.
Sie hören SWR1 Leute der Woche am Sonntagvormittag. Frank Otto ist Medienunternehmer. Er ist der Sohn des Versandhausgründers Otto. Er hat Viva mitgegründet oder den ersten privaten Fernsehsender Hamburgs. In den Medien ist er selbst häufiger zu sehen. Am Freitag war er zu Gast in SWR1 Leute. Und da sagte Frank Otto dazu, wie er es mit dem Privatleben in der Öffentlichkeit hält.
Also es kommt auf den Kontext natürlich irgendwo schon ein bisschen drauf an. Und ich denke, ja, also ich habe nichts zu verbergen. Also ich bin in meiner Einstellung Humanist und ich denke, ich kann alles, was ich tue, auch vertreten, weil ich tue nichts, was nicht andere Menschen irgendwo auch tun würden, wenn sie so denken würden wie ich. Also insofern bin ich da relativ offen, ja.
Sie waren für eine Auswanderserie mit Ihrer damaligen Freundin auf den Seychellen. Pläne auszuwandern hatten Sie aber nicht vermutlich.
Nein, und das war also, als wir das gedreht haben, war noch gar nicht klar, auf welchem Sendeplatz das laufen wird. Also da waren wir dann selber ein bisschen überrascht. Und dann hatte ich auch gebeten, nennt es dann bitte, aber auch spezial, weil wir sind keine Auswanderer.
Ja, es gab nämlich einen großen Shitstorm von den Fans der Serie, die sagten, wie kann man das in so eine Serie packen, wo es nicht ums Auswandern ging. Haben Sie das verstanden?
Ich habe das verstanden, weil wenn man was draufschreibt und dann ist der Inhalt was anderes, dann ist das eine Produktenttäuschung, ne? So, das sehe ich mal ganz sachlich so.
Das haben Sie ja nochmal einen anderen Blick drauf als Medienunternehmer, um auch zu wissen, was passieren kann bei solchen Produktionen. Gucken Sie da jetzt nach dieser Erfahrung nochmal anders drauf?
Also ich fand das für mich erstmal spannend. Ich bin ja nun selber im Medienbereich tätig und mal sozusagen die andere Seite des Schreibtisches zu besuchen und vor der Kamera zu stehen, fand ich wirklich interessant. Also hat mich auch gereizt.
Die Deutsche Meeresstiftung haben Sie mitgegründet. Das war für Sie der eigentliche Anlass, um darauf aufmerksam zu machen. Inwiefern ist Ihnen das mit so einem Format geglückt?
Also es ist sowieso so gewesen, dass 2015 war ja Klimaabkommen Paris und die Deutsche Meeresstiftung hatte dann natürlich die Erwartung, jetzt hat man das CO2-Thema, das kriegt man jetzt in den Griff. Und das Meer ist eigentlich das nächstgrößere Thema, was angegangen werden muss. Das hat dann noch ein bisschen gedauert. Und das war von mir so ein bisschen auch so eine Geschichte. Ich habe gesagt, wenn ich an so einem Boulevardformat im Fernsehen mitmache, dann möchte ich da auch einen Inhalt mit rüber transportieren. Ich mache das nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern bei mir war so dieser Exupéry-Gedanke dahinter. Wenn du ein Schiff bauen willst, dann lehre die Leute nicht, wie man ein Schiff baut, sondern lehre sie die Sehnsucht nach der See. Und so sollte das ein bisschen sein.
Über die Emotion.
Genau. Und wir hatten ja wirklich alles vor der Kamera. Wir haben Wilderer gesehen, also die da in Schutzgebiete eingedrungen sind. Wir haben eben diese Schildkrötenszene gehabt. Wir haben den Plastikmüll gesehen. Wir haben aber auch schöne Sachen gesehen. Insofern wollte ich den Leuten einfach nur das als schützenden Lebensraum nahebringen. Also und das, glaube ich, ist halt bei Leuten unbewusst auch gelungen. Also die sich vorher vielleicht gar nicht damit auseinandergesetzt hatten. Das war schon in der Redaktion, mit der ich da gearbeitet habe, dass die sagten, oh, mit dem Korallensterben und so, das wusste ich ja alles gar nicht. Also wir konnten ein paar Themen platzieren, die einfach bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so in der Bevölkerung verankert waren.
Frank Otto ist Medienunternehmer. Er stammt aus der Versandhausfamilie Otto und hat väterlicherseits 4 Halbgeschwister, einen Halbbruder mütterlicherseits. Jetzt hat er seine Biografie veröffentlicht. Sinn und Eigensinn. Und da liest es sich, als sei er wie ein Einzelkind aufgewachsen. Am Donnerstag war Frank Otto zu Gast in SWR1 Leute und da sagte er darüber, wie er es empfunden hat.
Meine älteren Geschwister, die waren schon so viel älter, dass sie im Grunde in dem Augenblick, also da, wo sozusagen meine Erinnerung einsetzt, also meinem dritten Lebensjahr, da waren die schon in München und haben studiert. Also das heißt, ich habe die dann nur mal so in den Ferien irgendwann mal gesehen. Und die hatten natürlich schon ihr eigenes Leben unternommen. Insofern saßen wir nie gemeinsam am Küchentisch. Und dann gibt es eine kurze gemeinsame Zeit mit meiner kleinen Schwester Katharina. Aber 3 Jahre später kam dann schon ihr Bruder Alexander auf die Welt und ich kam aufs Internat. Also insofern gibt es so zwischen mir und meiner Schwester gibt es dann zwar so eine Ähnlichkeit, wie man das so unter Geschwistern auch so ganz normal hat, aber die fußt auf eine Zeit, sage ich mal, die halt eben, wo, ja, da war sie halt noch sehr klein.
Einfach eine kurze Zeit. Ihre Mutter entschied sich damals, sich nicht schuldig scheiden zu lassen, so hieß das damals, glaube ich, und ging nach Ibiza. Das klingt Ihren Beschreibungen nach so nach einem Hippie-Leben, das Sie zeitweise ja auch geführt haben, wenn Sie häufig in WGs gewohnt haben. Ist das so, dieser Teil von Ihrer Mutter?
Ich nehme mal an, dass da so ein bisschen Prägung von der Mutter da ist. Ich war ja auch noch, als die zusammen waren, war ich halt als Kleinkind auch halt ganz viel, habe ich sehr viel Zeit auf Ibiza verbracht. Danach dann nicht mehr, aber Ibiza war alleine schon durch viele Künstler, die sich auf Ibiza aufgehalten haben, war das irgendwo ein Magnet damals. Ne? Also es spielte irgendwie eine Rolle, auch selbst wenn man gar nicht da war.
Was haben Sie damals aufgesogen, was Ihnen dann vielleicht heute als Geschäftsmann zugutekommt?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, bei mir hat sich eher so eine Haltung entwickelt. Das ist, ich habe so die ganzen unterschiedlichen Jugendkulturen ja erst so mit 14 auf einer englischen Sprachreise so kennengelernt, weil das auf dem Internat nicht so ausgeprägt war. Und da ist mir das irgendwo klar geworden, also dass es da also durchaus widerstrebende, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen gab. Und ich habe mich dann eben für die Hippie-Seite entschieden. Das war das, was mir musikalisch am nächsten lag. Und auch von den Inhalten war es das, womit ich mich gut identifizieren konnte.
Ja, bei Ihnen war es dann auch so, dass Sie beispielsweise die Tochter einer Freundin aufgenommen haben. Die war dann auf Familienfesten der Familie Otto mit dabei. Sie haben sie wie ein eigenes Kind aufgenommen. Warum war Ihnen das so ein Anliegen?
Also das war jetzt nicht so, dass ich das bewusst angesteuert habe, sondern das war einfach der Zufall, dass eben meine damalige Freundin eine Tochter hatte und die dann auch bei mir geblieben ist und weil sie mir auch ans Herz gewachsen war über diese gemeinsame Zeit. Und es war für mich auch eine Zeit der Aufarbeitung, also weil ich habe ja noch so diese Ausläufer der alten Pauker-Generation miterleben dürfen. Es kamen schon die Neuen, die waren aber Referendare noch zu der Zeit und hatten noch nicht so viel zu sagen. Und da war ein Aufbruch, also in der ganzen Pädagogik und in all der Erziehung, da war ein Aufbruch. Die Schulen haben sich verändert, die Kindergärten haben sich verändert. Und da mit der Mann dabei zu sein, also alleine das fand ich schon inspirierend. Und dann muss ich mal sagen, ich war ja in der Musikszene und auch unterwegs. Und ich glaube, dass ich meiner Tochter da auch einiges zu verdanken habe, weil durch den reglementierten Tagesablauf, den ein Kind hat, konnte ich nicht jeden Quatsch mitmachen.
Gestern vor 20 Jahren ereigneten sich in New York die Terroranschläge. Gerald Bars war damals ARD-Studioleiter in New York. Er war gerade zum Zeitpunkt des Geschehens in Kanada. Wie er nach 5000 Kilometern Fahrt in New York ankam, welche Bilder er sah und wie er vom Schicksal seines Kameramanns Joe McCarthy erfuhr, den er zum World Trade Center zum Drehen geschickt hatte, das hat Gerald Bars am Freitag in SWR1 Leute geschildert.
Ich hatte ihm ja morgen gleich gesagt, fahr dahin, versuch gute Bilder zu kriegen oder die Eindrücke einzufangen. Ich bin auf dem Weg. Mit dem Flugzeug hatte ich dann noch geglaubt. Und jetzt war ich im Auto. Und dann kriegte ich während der Fahrt einen Anruf aus meinem Studio in New York. Und die sagten mir, Joe McCarthy ist voll tot. Der stand unter dem Südturm, als dieser einstürzte. Und sein Assistent war gerade zum Auto nochmal gegangen, um, glaube ich, noch Ersatzkassette oder Batterien zu holen. Und der hatte sich gemeldet, hat gesagt, Joe stand da, wo jetzt nur noch Trümmer sind. Wenn Sie jemand dorthin schicken, sind Sie fassungslos in dem Moment.
Sie tragen ja auch die Verantwortung.
Ja, aber unabhängig davon menschlich, einfach fertig. Und ich habe dann, ruft seine Frau an, holt sie ins Studio, lasst die nicht alleine, erklärt ihr das persönlich. Und ich telefoniere auch nachher mit ihr, wenn es irgendwie geht. Und dann war das Problem, dass unendlich viele Menschen telefonierten, weil die Festnetze waren alle kaputt und gestört in New York. Und das ging nur noch über Handy und die waren überlastet.
Dann brach das Netz zusammen wahrscheinlich.
Ja, und auch Joe McCarthy konnte sich im Studio nicht melden. Mhm. Er hatte überlebt, weil ein Polizist instinktiv, der da unter dem Turm mit ihm stand, die Scheiben des daneben liegenden World Finance Centers eingeschossen hatte, sodass die Menschen, die dort standen, ja reingesprungen sind in die Lobby dieses Nebengebäudes und deswegen vor den Trümmerteilen geschützt waren. Joe hat dann weitergedreht, aber er konnte niemandem Bescheid sagen, weil er nirgendwo durchkam.
Was für ein unglaubliches Glück. Als Sie ankamen, nach dieser langen Reise mit dem Auto aus Edmonton nach New York, was waren die ersten Bilder, die Sie in New York gesehen haben?
Also ich sprang aus dem Auto und musste erst mal husten, weil immer noch eine dicke Staubwolke über Manhattan hing. Ich sage, das waren jetzt fast 2,5 Tage nach dem Einsturz. Und es war immer noch eine dicke Staubwolke da. Viele New Yorker trugen damals Maske, wie wir heute alle. Ich bin dann gleich ins Studio. Ich habe die ganze Zeit verfolgt, was war im Autoradio. Und ich habe auch Eindrücke gehabt auf der langen Fahrt. Wo, wissen Sie, wenn so ein Baustellenschild steht, wo immer blinkt slow, 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 langsam. Und plötzlich blinkt der United we stand, vereint sind wir. Und überall sind amerikanische Flaggen rausgehängt. Dann ist plötzlich Amerika ein anderes Land geworden.
Gerald Baas. Und die ganze Sendung mit ihm, wie alle anderen Leute-Sendungen, auch jederzeit abrufbar über swr1.de und die ARD-Mediathek. Carola Lenz ist Präsidentin des Goethe-Instituts, die deutsche Kulturinstitution, die in 98 Ländern vertreten ist. Sie ist Professorin für Ethnologie und hat viel in Ghana geforscht. Dort wurde sie schon 1987 in eine ghanaische Familie adoptiert. Es ging darum, dass beide Seiten voneinander profitieren. Das sagte sie in SWR1 Leute. Und wie das konkret aussah, dazu sagte Carola Lenz.
Die Beziehungen waren eigentlich eher symmetrisch, wenn nicht gar, ich bin die Tochter und ich bin die Lernende und ich habe zu respektieren. Profitieren, ja, sein Sohn hatte ja in Deutschland studiert und hatte Gutes sozusagen mitgebracht. Also die Haltung war erstmal, wenn der Sohn mich schickt,
es gab
in Deutschland
eine Offenheit
studiert
auf jeden
hat,
Fall.
Dann kann das nur was Gutes sein. Und die Familie und auch dieser alte Mann waren sehr weltoffen im Sinne von, wir müssen uns informieren. Der wusste auch erstaunlich gut über Politik in Accra und in den Nachbarländern Bescheid. Und die hören Radio, hörten damals viel Radio. Fernsehen gab es noch nicht, Strom war noch nicht da, kein fließendes Wasser. Aber es war eigentlich eine weltoffene und gut informierte Familie.
Und wenn es um den gegenseitigen Austausch geht, was haben Sie denn dann als Lernende mitgenommen?
Ich habe eigentlich immer wieder als Ethnologin mitgenommen, dass andere Menschen, andere kulturelle Kontexte, andere Lösungen für bestimmte Fragen der Konfliktauseinandersetzung in Familien, der Erbschaftsregeln, der Eheregelung finden und so weiter und so fort. Ich muss ja nicht alles irgendwie für mich selber positiv finden, aber es geht erstmal um Respekt und um Neugier, kennenzulernen, warum handeln diese Menschen so, wie sie offensichtlich handeln? Und das finde ich erstmal eine spannende Frage.
Jetzt gibt es natürlich speziell in Afrika in vielen Staaten auch Krisenherde, gewaltsame Auseinandersetzungen. Wie stellt sich ein Goethe-Institut da auf?
Wir sind keine Weltpolizei oder Weltfeuerwehr, das muss man ganz deutlich sagen. Das heißt, in vielen dieser Länder sind wir leider oder auch wie auch immer aus historischen Gründen nicht präsent. In Afrika haben wir ganze 15 Institute. Wir haben 53 afrikanische Länder oder 54. Das heißt, wir sind in vielen Orten, haben wir dann Verbindungsbüros, aber kein eigenständiges Institut. Wir gehen Konflikten nicht aus dem Weg, aber wir sind natürlich gehalten, da erstmal auch auf die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schauen, wenn es gewalttätige Konflikte sind.
Wobei ja der Schwerpunkt in den vergangenen Jahren durchaus auch auf Krisenländer gelegt wurde. Also beispielsweise auch in Nordkorea hat man versucht, ein Büro einzurichten, um ganz speziell auf diese Länder auch zu achten.
Eines der wenigen Beispiele, wo es nicht möglich war, das Goethe-Institut weiterzuführen. Das ist eine Diskussion, die bei uns intensiv geführt wird. Wo sind die roten Linien? Wo werden die Einschränkungen auch an Meinungsfreiheit für die Arbeit des Goethe-Instituts so rigide, dass wir bei gutem Wissen und Gewissen unsere Arbeit nicht mehr fortführen können? Dann ist es schwierig. Wir gehen möglichst lange nicht raus, weil wir ja auch ein Schutzraum sind für Künstlerinnen und Intellektuelle, die in diesen Ländern arbeiten und versuchen, also für Menschenrechte und für Demokratie, für Redefreiheit, Kunstfreiheit einzutreten.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.